Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wenden uns dem vierten Teil unseres Themas Gabe und Aufgabe von Mann und Frau in der Gemeinde Jesu zu. Wir lesen heute dazu 1. Korinther 11, 3 bis 16. Wir haben es vor ein paar Sonntagen schon mal als Lesung gehört, ohne auf die verschiedenen Aspekte alle eingehen zu können. Heute kommt noch ein Nachtrag. 1. Korinther 11, 3 bis 16. Mein Jackett habe ich heute zu Hause gelassen. Die Sonne scheint heiß. Das Thema ist auch heiß, also man wird nicht kalt dabei. Wir lesen. Der Apostel Paulus schreibt: Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Oder lehrt euch nicht selbst die Natur, dass, wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es ist ein spannendes Thema, liebe Geschwister, und ihr habt schon gemerkt, wir haben auch kürzere Lieder gesungen. Das geschieht zum einen aus Rücksicht auf meine Mitbläser. Da beklagen sich schon einige immer schwer, wenn sie mehr als 3 oder 4 Strophen mitspielen sollen. Aber das ist nicht der einzige Grund, so barmherzig bin ich auch wieder nicht. Nein, Spaß beiseite. Die Predigt, die das Thema abschließen soll, wird heute eher noch einen Tick länger als die letzten. Und deshalb will ich mich straff ranhalten, dass wir nicht allzu lange nach 11 fertig sein werden. Ich will einleitend in wenigen Sätzen noch einmal in Erinnerung rufen, was wir zum Thema schon erarbeitet haben. Die erste Predigt hatte das Thema und die inhaltlichen Schwerpunkte: Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und wir haben uns dabei auch unsere zeitgeschichtliche Prägung bewusst gemacht. Thema der zweiten Predigt war Mann und Frau in Ehe und Familie. Und am letzten Sonntag hatten wir als dritten Teil eine breitere biblische Grundlegung zum Gesamtthema und dabei festgestellt, dass es unzweifelhaft so ist, dass die Anordnungen der Schrift auch heute gelten. Heute wollen wir uns der Frage zuwenden, wie sie gelten. Wer Interesse deshalb am Thema hat und die vorigen Teile nicht mitbekommen, der tut gut daran, diese entweder im Internet nachzuhören oder sich von Waldemar die entsprechenden CDs geben zu lassen, denn vom Gesamtbild gehören die verschiedenen Teile einfach zusammen, im anderen Fall sind es unvollständige und missverständliche Bruchstücke. Heute soll es also ganz praktisch um die Frage gehen, was ist die Aufgabe der Frau in der Gemeinde? Man könnte jetzt schon zu dieser Themenstellung zurückfragen, warum kommen die Männer da nicht vor, dürfen die Männer alles? Nein, die Männer dürfen auch nicht alles. Die Männer dürfen auch nur das, wozu Gott sie berufen hat. Und auch Frauen dürfen fast alles, wenn Gott sie dazu beruft. Und deshalb habe ich auch als Thema für heute formuliert, das breite Wirkungsfeld der Frauen in der Gemeinde Jesu. Diesem breiten Wirkungsfeld sind von Gott nur dort Grenzen gesetzt, wo das Grundprinzip der Unterordnung der Frau unter den Mann verletzt wird. Das hatten wir seit 3 Gottesdiensten zum Thema immer wieder schon behandelt. Das ist das Grundprinzip. Um die Einzelanordnungen der Schrift recht zu verstehen, müssen wir sie vor dem Hintergrund dieses Grundprinzips verstehen und auslegen. Wer nur einzelne Bibelstellen schnappt und bestimmte Aussagen aus ihnen herausquetschen will, ohne das geistliche Grundanliegen begriffen zu haben, der kommt in aller Regel zu verzerrten und einseitigen Ergebnissen. Ich will es am Beispiel der Kleidung verdeutlichen. Viele fromme Gemeinden legen zu Recht Wert darauf, dass die Frauen und Mädchen schicklich gekleidet sind. Nun sind mir zum Beispiel Aussiedlergemeinden begegnet, da gibt es sehr genaue Anweisungen in der Gemeinde, wie lang ein Rock mindestens zu sein hat, wie viele Zentimeter er auf jeden Fall übers Knie hinab und wie wenige er höchstens über den Knöchel hinaufreichen darf und wie tief eine Bluse auf keinen Fall ausgeschnitten sein darf. Solche Überlegungen haben grundsätzlich ihre Berechtigung. Ich erinnere mich vor Jahren auch in einer Baptistengemeinde gewesen zu sein. Da saß ich, es war Sommer und die Damen waren so knapp bekleidet. Ich saß da als Mann da und wusste vor kurzen Miniröckchen und tief ausgeschnittenen Blusen kaum noch wohin schauen. Aber allein mit solchen Zentimeterangaben ist nichts gewonnen. Ich habe festgestellt, dann halten sich die jungen Damen peinlich genau an diese Zentimeterangaben. Die Röcke sind knöchellang, aber bis zur Hüfte hinaufgeschlitzt. Kein Witz, genauso habe ich es gesehen. Die Blusen sind bis zum Hals hinauf geschlossen, fast noch mit Stehkragen, aber sie so hauchdünn und hauteng, dass die jungen Damen hätten auch fast genauso gut ohne Bluse gehen können. Als Beispiel, das kommt dabei heraus, wenn man Einzelanweisungen erlässt, ohne den eigentlichen Sinn erfasst und vermittelt zu haben. Ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht. Den Sinn begreifen, was eine schickliche Kleidung bedeutet und nicht, ja. Bei solchen Einzelanweisungen wird leicht der Buchstabe des Gesetzes erfüllt, aber der Sinn der Sache restlos verfehlt. Ähnlich kann es auch bei unserem Thema geschehen, Frau in der Gemeinde, dann heißt das Weib schweige und dann sitzen die Frauen hinten und sagen kein Wort. Damit ist der Buchstabe des Gesetzes erfüllt. Ob das aber auch der Sinn der Sache ist, ist noch lange nicht erwiesen. Und deshalb ist auch hier wichtig, dass wir den Sinn des biblischen Gesamtanliegens im Blick halten, wenn wir dann die Einzelanweisungen der Schrift zum Miteinander von Mann und Frau in der Gemeinde recht verstehen wollen. Und diese Grundlinie ist, wie gesagt, die Unterordnung der Frau unter ihren Mann. Das können wir an allen einschlägigen Stellen glasklar festhalten. Der Mann ist als Erster geschaffen und beauftragt, er steht in der ersten und unmittelbaren Verantwortung vor Gott. Das wird uns auch im Bericht vom Sündenfall, ich reiche das noch ein bisschen nach, ich glaube, ich war nicht darauf eingegangen, ist nochmal ganz interessant, auch im Sündenfall nochmal in wichtigen Einzelheiten vor Augen geführt. Wir wissen alle, Eva hat als Erste in die verbotene Frucht gebissen. Aber durch wen kam die Sünde in die Welt? Wissen wir auch alle. Durch Adam. Ja, aber warum kommt die Sünde durch Adam in die Welt, wenn doch Eva als Erste ungehorsam war und gesündigt hat? Ganz einfach, weil Eva nur die Verantwortung für sich selber hat. Aber die Verantwortung für die Menschen hat Adam als der Mann, dem Gott die Verantwortung gegeben hat. Wir sehen schon alleine an dieser Tatsache glasklar und völlig unabweisbar, wie die Verantwortungsverhältnisse der Schrift sind. Und dann ist weiter hochinteressant, dann erscheint Gott im Garten Eden. Habt ihr schon mal festgestellt, was der entscheidende Vorwurf Gottes an Adam ist nach dem Sündenfall? Wie formuliert Gott seine Anklage? Wie leitet er sie ein? Hochinteressant. 1. Mose 3, 17. Darum, dass du gehorcht hast der Stimme deiner Frau. Das ist nicht nur eine einleitende Floskel. Das ist der Grundvorwurf Gottes an Adam. Ich habe dir, Adam, die Verantwortung gegeben. Und wenn deine Frau sündigt, hättest du sie zurechtweisen sollen und nicht ihrer Sünde nachfolgen. Darum, dass du gehorcht hast der Stimme deiner Frau. Das heißt nicht, dass Männer niemals auf ihre Frauen hören sollen, aber sie sollen niemals und vor allem nicht in geistlichen Dingen ihre unmittelbare Verantwortung vor Gott außer Acht lassen. Wenn es drauf ankommt, stehen sie, die Männer, in der Verantwortung vor Gott. Und wenn sie dann nachlässig geworden sind und haben sich die Verantwortung von der Frau abnehmen, aus den Händen reißen lassen oder haben sich bequemlichkeitshalber aus der Verantwortung geschlichen, was vielleicht noch viel häufiger vorkommt, dann hat der Herr sie am Schlawittig, die Männer, weil er sie in die erste Verantwortung gestellt hat. Aus dieser Ordnung Gottes für Mann und Frau ergibt sich dann auch die Aufgabe für Mann und Frau in der Gemeinde. Wir haben in der Lesung gehört, 1. Timotheus 2,11 folgende: Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Paulus ruft hier noch einmal die beiden entscheidenden Stichworte in Erinnerung: Lehren und Herrschen bzw. Leiten. Der Dienst der Frau in der Gemeinde erfährt überall dort seine Begrenzung, wodurch die Überschreitung dieser Grenze die Frau Autorität über den Mann ausüben würde und damit in eine allgemeine Lehr- und Leitungsverantwortung käme. Manche meinen, Lehr- und Leitungsverantwortung prinzipiell voneinander trennen zu können. Die Frau darf dann überall in der Gemeinde lehren, wenn sie dadurch nicht herrscht. Diese Unterscheidung, liebe Geschwister, ist aber prinzipiell unmöglich. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil die Gemeinde Jesu vor allem gerade durch die Lehre, durch die Verkündigung des Wortes Gottes geleitet wird. Das ist die vorrangige Aufgabe des Pastors, dass durch ihn die Stimme des guten Hirten und natürlich auch eines jeden anderen Predigers der Gemeinde, die Stimme des guten Hirten zu vernehmen ist und die Gemeinde dieser Stimme des guten Hirten, die sie in der rechten Verkündigung hört, folgt. Und deshalb ist das Amt der Lehre gleichzeitig das wichtigste Leitungsamt in der Gemeinde. Irgendwelche sonstigen Leitungsaufgaben, Gemeindezucht oder was es alles in der Gemeinde zu leiten und zu entscheiden gibt, tritt gegenüber dieser Leitungsaufgabe völlig in den Hintergrund. Die Gemeinde wird geleitet durchs Wort Gottes. Als erster Bibelstelle wenden wir uns nun dem Predigttext 1. Korinther 11 zu. Thomas Schirmacher stellt dazu fest, 1. Korinther 11, 2-16 ist vielleicht der schwierigste Text des Neuen Testaments, in dem fast in jedem Vers ein eigenes, stark umstrittenes Problem liegt. Da hat er recht. Trotz aller Schwierigkeiten gilt aber auch hier, wir können mühelos das Grundanliegen erkennen. Das steht eindeutig da. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Vers 3. Jetzt geht es in den weiteren Versen um die praktische Frage, wie wird äußerlich sichtbar, dass Mann und Frau sich auch beim Gebet und beim prophetischen Reden in dieser Grundordnung bewegen? Nun wird dazu in Korinth heiß diskutiert, muss die Frau deshalb als Zeichen ihrer Unterordnung unter ihren Mann beim Gebet und beim prophetischen Reden ihr Haupt bedecken? Es ging entweder wohl um eine hochgesteckte Frisur oder um einen Schleier. Um ein Kopftuch ging es sicher nicht, das gab es damals nicht. Aber braucht sie irgendein Stück Stoff, um sich zu bedecken oder eine bestimmte Frisur? Nun enthält dieser Abschnitt so viele sprachliche und inhaltliche Schwierigkeiten, dass er nach unserem heutigen Kenntnisstand in diesen Einzelheiten so gut wie nicht auszulegen ist. Das fängt mit zwei ganz grundsätzlichen Problemen an. Erstens die Frage, sind die Verse 4-9 Meinung des Paulus, geschrieben von ihm in apostolischer Autorität und damit verbindliches Wort Gottes? Oder führt Paulus diese Verse als irrige Meinung der Korinther an und widerlegt diese falsche Meinung der Korinther in den weiteren Versen? Ein solches Vorgehen ist nicht abwegig, das kommt uns vielleicht komisch vor, es ist von Paulus aber in den Korintherbriefen, gerade in den Korintherbriefen, mehrfach belegt, man kann es mehrfach sehen, dass er so genau vorgeht, dass er im Brief einen Einwand aus Korinth aufgreift, zitiert und ihn dann widerlegt, wobei das oft nicht ganz klar ist, welches der sprachlich, was ist der Einwand und was ist dann schon seine eigene Meinung. Das erste Grundproblem. Das zweite Grundproblem ist Vers 14. Lehrt euch nicht die Natur. So übersetzen es fast alle Übersetzer. Eine rhetorische Frage setzt als Ja ein verbindliches, als Antwort ein klares Ja voraus. Eine rhetorische Frage kann ich nur dort stellen, wo ich die Antwort als allgemein bekannt und anerkannt voraussetzen kann. Meinetwegen, ich frage, ist es im Sommer üblicherweise heißer als im Winter? Dann weiß jeder Ja. Brauche ich die Antwort nicht sagen. Das ist eine rhetorische Frage, die eine besonders starke Aussage formuliert. Wie gesagt, so übersetzen es, soweit ich sehe, alle. Allerdings enthält der griechische Text kein Fragezeichen. Es kann von der Grammatik her auch ein verneinter Aussagesatz sein und sagt dann das reine Gegenteil. Nicht die Natur lehrt euch. Auch diese Frage lässt sich nicht mit Gewissheit beantworten. Und wenn wir uns dann dem Inhalt der Argumente nähern, wird es auch nicht einfacher. Hintergrund, hatten wir festgestellt, der Diskussion in Korinth, muss die Frau ihr Haupt bedecken. Wie auch immer, beim Gebet, beim prophetischen Reden. Dieser Hintergrund kann kein Wort des Herrn sein. Warum? Das kann jeder von uns, wenn er 1. Korinther 11 einmal einklammert, wissen oder zumindest ahnen. Warum kann das kein Wort des Herrn sein, der Hintergrund dieser Diskussion? Wieder ganz einfach, weil es nirgends in der Bibel geboten ist. Nirgends ist in der Bibel meines Wissens gesagt, sonst, dass die Frau ihr Haupt bedecken soll und dass der Mann unbedeckt beten soll. Im Gegenteil, mir ist gerade beim Lesen des Predigttextes nochmal durch den Kopf gegangen, denken wir an den hohen Priester des alten Bundes. Der hat eine Kopfbedeckung. Dann hätte ja der hohe Priester des alten Bundes beim Gebet, wenn er das Volk Gottes im Tempel vor Gott vertritt, gegen das verstoßen, was hier gelehrt wird. Wir merken, die Geschichte ist sehr kompliziert. Eindeutig gibt es ein solches Gebot nicht. Und das ist auch interessant im Weiteren. Paulus argumentiert deshalb in jedem Fall, so viel können wir auch ganz sicher festhalten, ganz anders als in 1. Korinther 14. Dort argumentiert er ausdrücklich mit dem Gesetz und mit dem Gebot des Herrn. Hier nicht. Wir bewegen uns also auf einer völlig anderen Ebene der Argumentation als in Kapitel 14. Und deshalb darf man auch in der Diskussion über das Thema Mann und Frau in der Gemeinde diese beiden Kapitel nicht einfach in einen Topf schmeißen. Was immer auch der Hintergrund der Diskussion in Korinth ist, es handelt sich um eine zeitliche und wahrscheinlich auch örtliche Sitte für Frauen in Griechenland oder in Korinth. Eine Sitte, nicht Gottes Gebot. Was lehrt uns die Natur? Die zweite, inhaltlich schwierige Frage. Wenn Mann und Frau ihre Haare wachsen lassen, dann wachsen die Haare des Mannes wohl ziemlich genauso lang wie die der Frau. Und dann haben wir das nächste Problem, nämlich das der Definition. Wie lang ist ein langes Haar? Schon mal drüber nachgedacht, liebe Geschwister. Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denken wir allein einmal an die Bilder von Jesus, der wohl kaum gegen die göttliche Haarordnung verstoßen haben dürfte, wenn es eine solche denn geben sollte. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Wenn das Turiner Grabtuch echt ist, das ist der Kopf auf der linken Seite, von euch aus gesehen, genau. Wenn das echt ist, dann sehen wir, dann hatte Jesus für unsere Verhältnisse sehr langes, nämlich schulterlanges Haar. Das geht bis darunter. Und einen kräftigen Vollbart. Dieser Tradition ist die christliche Malerei, wir werden nachher noch sehen, seit dem 4. Jahrhundert gefolgt. Wir finden Jesus eigentlich nie mit wirklich kurzen Haaren, sondern fast immer, also mindestens mit einem ziemlich kräftigen, üppigen, längeren Haar, meist sogar mit gut schulterlangem Haar, wie auf dem daneben stehenden Bild vom guten Hirten aus der Nazarenerschule des 19. Jahrhunderts. Das ist ja die Schule, Malschule, von der in vielen, vielen Familien früher allerlei Bilder hingen. Der berühmte Schleier von Manopello bestätigt das. Das ist ebenfalls ein sehr rätselhaftes Tuch, links eine nachgemalte Abbildung, rechts das Original. Das soll der Überlieferung nach vermutlich unterm Grabtuch auf dem Gesicht direkt gelegen haben. Wir sehen auch auf diesen Abbildungen langes Haar. Wir haben nachweislich Christusbilder ab dem 3. Jahrhundert. Dabei ist interessant, wir sehen links Jesus umgeben von den 4 Aposteln. Was auffällt, dieses Jesusbild des frühen 4. Jahrhunderts ist ein typischer Römer. Ganz typischer Römer. Ich habe rechts daneben, weiß es jemand, wer das ist? Ganz bekannter Mann, eine Porträtbüste des römischen Kaisers Augustus. Ich fand es einfach interessant, weil man ganz deutlich sieht, wie typisch stilisiert dieses linke Christusbild nach dem römischen Vorbild nachgemalt ist. Man sieht, es ist mit Sicherheit keine authentische Jesusdarstellung, sondern man hat die typische römische Vorlage genommen und nach dieser Vorlage Jesus gemalt. So wurde Jesus bis ins frühe 4. Jahrhundert hinein gemalt. Dann wechselt es mit einem Schlag im 4. Jahrhundert auch das rechte dieser beiden Bilder, Jesus jetzt mit schulterlangem Haar, ist aus dem 4. Jahrhundert. Und jetzt wird Jesus praktisch ausnahmslos so dargestellt in diesen Kennzeichen, wie wir ihn rechts sehen, mit diesen typisch schulterlangen Haaren und auch mit den für Jesus eigentlich in fast allen Darstellungen typischen Gesichtszügen. Das ist ja interessant. Ich habe vielleicht schon mal darauf hingewiesen, die Jesus-Abbilder seit dem 4. Jahrhundert sind in ihren wesentlichen Merkmalen so eindeutig und klar, dass man Jesus auf fast allen Bildern erkennen kann, ohne zu wissen, worum es geht. Da, Moment. Und das ist jetzt interessant, wenn wir die Darstellung vom Turiner Grabtuch neben diese Darstellung, wie Jesus seit dem 4. Jahrhundert abgebildet wird, legen, dann ist die Ähnlichkeit nicht zu übersehen. Im 4. Jahrhundert war die konstantinische Wende. Kaiser Konstantin erkannte die bis dahin blutig verfolgte christliche Gemeinde an. Und es spricht jetzt zu unserem Thema schlicht vieles dafür, dass das da bis dahin um der Verfolgung willen verborgen gehaltene Turiner Grabtuch jetzt öffentlich gemacht und bekannt wurde und sich jetzt fortan die Christusdarstellung an diesem Originalvorbild orientiert hat. Tatsächlich durfte Jesus sein Haar in einer Länge getragen haben, wie fromme Eltern sie ihren Söhnen gegen deren heftiges Aufbegehren häufig unter Verweis auf die Schrift striktens untersagt haben. Diskussion der 70er, 80er, als die Beatles kamen und so weiter, ja auch in christlicher Jugend längere Haare Mode wurden. Da gab es diese Kämpfe. Wahrscheinlich hat Jesus genauso lange Haare gehabt. So viel nur einmal um die Haarproblematik von 1. Korinther 11. Was lehrt die Natur? Und wie lange ist ein langes Haar nach den Maßstäben der Schrift? Um diese Problematik deutlich zu machen. Wie lange ist ein zu langes Haar? Darf es so sein wie bei einem Römer, den wir gesehen haben, oder so wie beim Ernst oder beim Timo, oder so wie auf dem Turiner Grabtuch? Auch hier stoßen wir auf ein letztlich nicht zu beantwortendes Problem. Die Bibel gibt uns keine Definition. Zusammenfassend lässt sich sagen, entweder war es ohnehin ein Fehlschluss der Korinther, den Paulus widerlegt, oder es war eine kulturell bedingte Weise, kein Wort Gottes, wie Frauen damals öffentlich ihre Unterordnung unter ihren Mann zum Ausdruck brachten. Eine kulturell bedingte Anweisung kann trotzdem für ihre Zeit geistlich richtig sein. Ich habe gelegentlich im Blick auf 1. Korinther 11 gesagt, hätten wir in unserer Zeit die Sitte, dass verheiratete Frauen ihre Nase lila anmalen als Zeichen der Unterordnung unter ihren Mann, dann müssten christliche Frauen ihre Nasen lila anmalen. Wir haben die Sitte nicht, brauchen sie nicht. Ja, also man kann nicht sagen, eine zeitliche Sitte ist prinzipiell irrelevant. Auch Gemeinde Jesu lebt in ihrer Zeit und auch die Inhalte, die Ordnungen der Gemeinde finden natürlich auch ein Stück weit im Rahmen ihrer Zeit ihren Ausdruck. Aber wir müssen beides unterscheiden, weil die zeitgebundene Sitte bleibt nicht unzeitlich gültig. Die macht in einer anderen Zeit keinen Sinn mehr. In beiden Fällen entweder Irrtum der Korinther oder zeitliche Sitte, ist diese Anforderung für uns heute nicht mehr von Bedeutung. Von Bedeutung allerdings ist damit durchaus die damit verbundene Grundfrage dieses Abschnitts, nämlich die Frage, darf eine Frau im Gottesdienst der Gemeinde öffentlich beten und, wenn sie die Gabe der Prophetie hat, öffentlich weissagen? Setzt Paulus das mit seinen Erörterungen nicht geradezu voraus? Und dazu wird jetzt der Zusammenhang mit 1. Korinther 14 wichtig. Zwischen diesen beiden Kapiteln scheint ja eine gewisse Spannung zu bestehen. 1. Korinther 11 setzt das Beten und Weissagen der Frau im Gottesdienst anscheinend voraus und diskutiert nur noch die Einzelheiten. 1. Korinther 14 aber scheint der Frau in der Gemeinde jegliches Reden generell zu untersagen. Wie passen diese beiden Kapitel zusammen? Zusammenpassen müssen sie, denn Gott widerspricht sich nicht und nicht und schon gar nicht innerhalb von drei Kapiteln. Jetzt bietet uns die Auslegung mindestens drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: In 1. Korinther 11 ist nirgends ausdrücklich die Rede vom Beten und Prophezeien in der Versammlung. Paulus könnte das Beten und Prophezeien der Gemeinde in irgendeiner Zusammenkunft für möglich halten, aber eben nicht in der gottesdienstlich versammelten Gemeinde. Gegen diese Deutung allerdings widerspricht die Erwähnung der Engel in Vers 10. Die Engel sind ja auch kein ganz einfaches Problem, aber ich denke, das kann man lösen. Die Engel bedeuten, wie allgemein im Spätjudentum, die Schutzengel als Hüter der frommen Sitte. Ein anderer Ausleger erwähnt, der Hinweis auf die Engel weist ebenfalls auf den Gemeindegottesdienst hin. Schon das Judentum, besonders in den Qumran-Schriften, kennt die Anwesenheit der Boten Gottes im Kult, und die urchristliche Liturgie sieht himmlischen und irdischen Lobpreis in einer Perspektive. Theologisch etwas komplizierterer Satz, aber Sicht und hat biblisch einiges für sich, dass die Engel, die Gott seiner Gemeinde zur Seite stellt, unsichtbar auch am Gottesdienst der Gemeinde teilnehmen. Sowohl der persönliche Schutzengel hat durchaus eine biblische Begründung, wie auch diese Sicht, wir sehen gerade in der Offenbarung die Engel auch mit den Gemeinden eng verbunden. Und dann wäre der Sinn, die Engel sollen nicht dadurch beschämt werden, dass es in der Gemeinde unordentlich zugeht und sie Zeugen dieser Unordnung werden. Das würde aber dagegen sprechen, dass der Abschnitt nicht den Gottesdienst meint, dann würde er gerade den Gottesdienst meinen. Zweite Möglichkeit: Auch in Korinther 11 ist die öffentliche Gemeindeversammlung gemeint. Paulus will an dieser Stelle aber nur den Missstand rügen, dass Frauen äußere Zeichen ihrer Unterordnung ablehnen. Das Prophezeien der Frauen erwähnt er nur, ohne es zu billigen. Auch das klingt wieder was kompliziert, ist aber, wie die andere Sache, mit dem Einschub, ähnlich bei Paulus festzustellen. Das kann Paulus durchaus machen. Wenn Paulus was anführt, nehmen wir etwa die Taufe auf die Toten, die er mal erwähnt, heißt das noch nicht, dass er die gut heißt. Also auch dieses etwas kompliziertere Argument ist nicht von der Hand zu weisen. Dann hieße, mit dem Problem, dass Frauen in der Gemeinde prophezeien, befasst er sich 1. Korinther 14 und weist dort ab. Das prophetische Reden hatte eine klare Ordnung. Auch das ist wichtig, gerade auch in der Auseinandersetzung mit der charismatischen Bewegung. Wenn ein Prophet eine Weisung empfängt in neutestamentlicher Zeit, dann redet er nicht einfach drauf los. Nein, er geht zu den Ältesten, die die Gemeinde leiten und auch den Gottesdienst leiten, und gibt an sie als Erste die Weissagung weiter. Und diese prüfen, ob die Weissagung tatsächlich von Gott kommt und ob es nützlich und sinnvoll ist, diese Weissagung jetzt auch im Gottesdienst an die Gemeinde weiterzugeben. Und erst wenn sie dazu ihr Ja gegeben haben, dann tritt der Prophet vor die Gemeinde und gibt das vom Herrn Empfangene an die Gemeinde weiter. Und da ist eben jetzt die Frage, darf dann die Frau, wenn sie eine Prophetie empfangen hat, in so einem Fall vor der Gemeinde diese Prophetie weitergeben oder nicht? Das war um 200 heftig umstritten, von der Mehrheit der Christen wohl abgelehnt. Origenes, einer der großen Kirchenväter des um 200, vertritt gegenüber den Montanisten sehr nachdrücklich die Ansicht, dass Frauen nur außerhalb der Gemeindeversammlung prophezeien dürfen. Die Montanisten waren eine charismatische Gruppe mit zwei Frauen als Prophetinnen, hatte ich vielleicht zum Thema Charismatik schon mal erwähnt, um 200. Zu dieser Gruppe der Montanisten gehörte auch Tertullian, auch einer der Kirchenväter um 200. Und in der Zeit, als er zu diesen charismatischen Gruppierungen gehörte, erwähnt er eine Frau, die in der Gemeindeversammlung offensichtlich der Montanisten regelmäßig Offenbarungen empfängt und fügt aber mit seinen Bemerkungen hinzu, dass diese Prophetin ihre Offenbarungen nicht während des Gottesdienstes mitteilt, sondern erst danach. Das ist interessant, dass auch bei den Montanisten, bei dieser charismatischen Gruppe damals, in der Regel die Frau ihre Prophetie erst nach dem Gottesdienst weitergab, weil ansonsten die gerade diese Gruppe unter dem Vorwurf ihrer übrigen Mitchristen stand, den Frauen zu viel Rechte im Gottesdienst einzuräumen. Dritte Möglichkeit. In 1. Korinther 14 ist nicht das prophetische Reden gemeint, sondern das Lehren bzw. durch Fragen am Lehrgespräch teilnehmen. Durch Fragen konnten sich, wenn sie mitreden durften, Frauen auch im Gottesdienst natürlich ins Lehrgespräch einmischen. Wir denken etwa an den griechischen Philosophen Sokrates, der wesentlich durchs Fragen gelehrt hat. Das Redeverbot würde dann also letztlich ein Lehrverbot meinen. Wir sehen aber bei diesen drei Möglichkeiten der Auslegung zu einer glasklaren Antwort kommen wir auch hier nicht. Auch 1. Timotheus 2, was wir als Lesung gehört haben, gibt diese eindeutige Antwort nicht. Hier ist zwar vom Beten der Männer die Rede, die an jedem Ort heilige Hände aufheben sollen ohne Zorn, ebenso, dass die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Jetzt kann sich diese Anweisung an die Frauen ebenfalls aufs Gebet beziehen, kann, muss aber nicht, steht nicht da. Er kann sich auch ganz allgemein auf das Erscheinen der Frauen im Gottesdienst beziehen. Eindeutig ist es auch hier nicht. Wir finden in der Schrift also keine ausdrückliche Anweisung, ob die Frau im Gottesdienst beten darf und soll oder nicht. Biblisch spricht dafür. Ich habe am Anfang ja gesagt, wir verstehen den biblischen Text in der Regel nicht richtig, wenn wir nur Einzelstellen nehmen, sondern das Grundprinzip verstehen. Biblisch spricht dafür, dass Frauen im Gottesdienst beten können, weil dadurch, dass Frauen das tun, ist die Unterordnung der Frau unter ihren Mann ja nicht generell aufgehoben. Ebenso wenig üben sie damit ein Lehr- oder Leitungsamt aus. Nun können Frauen allerdings sehr gut reden. Ich setze das mal als allgemein bekannt voraus. Dass das öffentliche Reden der Frau in der Gemeinde von Gott eine Einschränkung erfährt, hängt gewiss nicht mit der mangelnden Begabung der Frau auf diesem Gebiet zusammen. Ich sehe schon einige Männer eifrig nicken. Im Gegenteil, die Frau ist gerade hier dem Mann in der Regel überlegen. Sehen wir schon an der Sprachbegabung der Schule, ist ganz typisch. Meistens sind die Jungs mathematisch, naturwissenschaftlich begabt, nicht ausnahmslos, aber vom Trend. Wir reden ja immer nur vom Trend in diesen Fragen, wenn es ums Wesen von Mann und Frau geht. Und die Frauen sind in der Sprache, in Deutsch und sonst in den Aufsätzen besser, können schreiben ohne Ende. Wir hatten in der 13. Klasse eine Mitschülerin, da musste der Lehrer beim 5-stündigen Deutschaufsatz noch 5 Minuten nach 12:30 unter heftigem Protest den Aufsatz unter den Fingern entreißen, weil sie immer noch nicht fertig wurde bei 25, 30 Seiten, die sie geschrieben hat. Weil Frauen so gut und so leicht reden können, sage ich gelegentlich scherzhaft, Gott hat den Frauen das Reden in der Gemeinde verboten, damit es auf der Welt wenigstens einen Ort gibt, an dem die Männer auch mal zu Wort kommen. Wie gesagt, scherzhaft. Aber weil Frauen von der Tendenz her leichter und mehr reden als Männer, stehen sie in der Gefahr, das Gebet in der Gemeinde zum Teil sicher auch unbewusst an sich zu ziehen. Ich habe mehrfach Gemeinden erlebt, in denen das Gebet für Frauen im Gottesdienst freigegeben war und dann haben fast nur noch Frauen gebetet. Das wäre eine ungute Entwicklung. Eine zweite praktische Gefahr ist die Verstärkung seelischer Gebete. Gewiss können auch Männer gefühlsbetont und übermäßig gefühlsbetont beten. Aber Gott hat, das hatten wir in der Vergangenheit schon mehrfach behandelt, die Frauen auf Beziehung hin geschaffen und sie dafür auch mit einem reicheren Seelenleben als uns Männer ausgestattet. Bei Frauen fließen deshalb in jeden Denkprozess viel mehr Gefühle mit ein als bei Männern. Das ist nicht schlecht, ich kritisiere das nicht. Das ist von Gott so gewollt und so geschaffen. Aber deshalb neigen Frauen auch zu mehr gefühlsbetonten Gebeten. Es ist deshalb in gottesdienstlichen Gebeten auch schon zu wahren Gefühlseruptionen gekommen. Ihr spürt in der Summe wahrscheinlich, ich bin in dieser Frage selbst unentschlossen. Ich sehe keinen zwingenden Grund gegen das Gebet der Frau im Gottesdienst. Ich sehe die erwähnten Gefahren. Denen müsste aber durch eine rechte Gottesdienstleitung gesteuert werden können. Ich denke, wir werden uns im Brüderkreis und gegebenenfalls in einer späteren Gemeindeversammlung mal über dieses Thema unterhalten. Eindeutig ist, die Frau darf lehren in dem Verantwortungsbereich, den Gott ihr gegeben hat. Der betrifft die Lehre zum Beispiel anderer Frauen, Titus 2, 3 bis 4 hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon darauf hingewiesen. Die Lehre von Kindern, 2. Timotheus, der von seiner Mutter und Großmutter unterrichtet wurde, selbstverständlich. Auch die Lehre von Männern, aber nicht in der Gemeinde, zu Hause, sehen wir bei der Priscilla. Wobei wir an der Seite der Priscilla den Aquila nicht wegdenken dürfen. Wir haben hier an eine ähnliche Konstellation zu denken wie bei Barak und Deborah. Eine tüchtige Frau leistet einen wesentlichen Teil der geistlichen Arbeit unter der Verantwortung eines Mannes. Ich kann es um der Summe der Zeit willen nur ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen. Die Leitung eines gemischten Hauskreises beispielsweise, was auch in vielen Gemeinden heute eine Frage ist, sollte deshalb nicht bei einer Frau liegen, wohl aber kann ein Ehepaar wohl einen Hauskreis leiten. Dann bleibt die Hauptverantwortung beim Mann und die Frau kann sich an seiner Seite mit ihren Gaben einbringen. Zur Predigt habe ich vorhin das Notwendige schon gesagt. Die Frage der Gemeindeleitung erübrigt sich im Rahmen des Gesagten ebenfalls von selbst. Wobei ich wieder betone, es liegt nicht daran, dass die Frauen zu dumm wären. Gewiss nicht. In unserer freien evangelischen Gemeinde, wo ich vor 14 Jahren Pastor war, hatte ich eine Frau im Vorstand. Die hatte ich da schon angetroffen. Ich konnte damit leben. In der Landeskirche hatte ich im Kirchengemeinderat immer auch Frauen und konnte das auch nicht ändern. Und das hat mich nicht umgebracht. Ich hatte aber in der FEG von Anfang an darauf hingewiesen, wir sollten das nicht ausweiten, um der biblischen Maßstäbe willen. Obwohl ich also prinzipiell der Meinung war, dass eine Frau nicht in der Gemeindeleitung sein sollte, habe ich sie und ihre Arbeit durchaus geschätzt. Außerhalb der Gemeinde habe ich gelegentlich gesagt, mein bester Mann im Vorstand ist die Frau. Es war eine tüchtige Frau, die mir es auch nicht schwer gemacht hat, sie in dieser Position zu achten, obwohl ich es prinzipiell für schwierig sah. Es war eine Frau, die überhaupt keine Feministin war, eine hochbegabte Frau, eine sehr starke Frau, aber die ihr Amt, diese Aufgabe wirklich in Demut wahrgenommen hat. Und interessant, als es innerhalb der FEG um diese Frage zum Streit kam, war sie es, die zu mir gesagt hat, Jakob, wirb um deine Position in der Gemeinde, obwohl ja durch diese Position ihre Position in Frage gestellt war. Das ist immer auch nochmal eine Frage. Bringt sich eine Frau demütig in das Amt ein oder kämpft sie feministisch sich mit den Ellbogen nach vorn? Trotzdem setzt natürlich die Wertschätzung von Frauen und ihrer Arbeit nicht die Ordnung Gottes außer Kraft, ganz klar. Manche christliche Gemeinden und Werke versuchen einen anderen Weg. Sie unterscheiden zwischen geistlicher und organisatorischer Leitung. Sie berufen dann keine Frauen in das geistliche Leitungsgremium, wohl aber in den organisatorischen Leitungskreis. Auch das halte ich eigentlich für schwierig bis unmöglich, denn auch organisatorische Fragen wirken sich häufig und unvermeidbar auf geistliche Ebenen aus. Zum Beispiel kann man über die Verteilung der Finanzen ganz erhebliche inhaltliche und geistliche Schwerpunkte in einer Arbeit setzen. Das ist ein ganz wichtiges Steuerungselement. Die reine Verwaltung sieht wieder anders aus. Verwaltung ist nicht gleich Organisation. Ein heftig umstrittenes Thema ist heute die Frage der Gottesdienstleitung. In vielen Gemeinden wird diese auch von Frauen übernommen. Begründet wird das oft damit, dass es sich ja nicht um Leitung, sondern um Moderation handelt. War damals auch in unserer FEG ein heißes Thema. Aber moderiert, liebe Geschwister, wird eine Talkshow. Da hat man Entertainer, Komödianten und Moderatoren, etwa an Thomas Gottschalk. Wenn aber die Gemeinde Jesu im Angesicht ihres Herrn zusammenkommt, dann wird dieses Zusammenkommen geistlich geleitet. Und die Notwendigkeit zu echter geistlicher Leitung steigt in dem Maß, in dem man nicht einen liturgisch strengen, festgefügten Gottesdienst feiert, sondern einen geistlich lebendigen, in dem auch spontane Beiträge, Zeugnisse und so weiter möglich sind. Dann ist es umso wichtiger, gerade übrigens bei Charismatikern wäre es umso wichtiger, die ja einen freien Gottesdienst haben, wo sehr viel geschieht, was nicht geplant ist, dass eine tatsächliche geistliche Leitung da ist, biblisch. Das heißt nicht, dass eine Frau im Gottesdienst grundsätzlich nicht reden dürfte. Würde man 1. Korinther 14 aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang reißen und nur für sich betrachten, dann müsste man wohl sogar zu dieser Auffassung kommen. Dann dürften Frauen im Gottesdienst kein Gedicht vortragen und sich auch in sonst keiner Weise irgendwie zu Wort melden, wenn wir 1. Korinther 14 ganz wörtlich so nehmen würden. Der Gesamtzusammenhang zeigt aber, das dürfte nicht gemeint sein. Es geht um Redebeiträge, mit denen die Frau den ihr von Gott zugewiesenen Ort verlässt. Das kann man gerade am Beispiel des schon erwähnten Fragens zeigen. Stellt eine Frau eine Frage in der Gemeinde, weil sie lernen will, weil sie wirklich eine Frage hat? Oder stellt sie Fragen, weil sie ihre Weisheit präsentieren will und das Gespräch in der Gemeinde in eine bestimmte Richtung lenken will? Wer öffentliche Diskussionen etwa nach einem Vortrag oder so beobachtet hat, der kann dieses Phänomen immer wieder feststellen. Man kann eine Frage benutzen, um eine Frage zu stellen, aber um einen verkappten Vortrag zu halten. Ich persönlich vermute, ohne jetzt weiter darauf einzugehen, dass Paulus diese Art von Fragen im Auge hat, dass vielleicht nun ganz speziell gerade in Korinth Frauen versucht haben, in der philosophischen Tradition des Sokrates durch Fragen das Lehrgespräch in der Gemeinde an sich zu reißen. Wir dürfen, auch das ist wichtig, wenn die Zeit schon läuft, bei dieser ganzen Diskussion nicht unsere Gottesdienste vor Augen haben. Wir haben auch in einer freien Gemeinde hier doch einen sehr festgefügten gottesdienstlichen Rahmen. Wenn wir gerade den Korintherbrief anschauen, sehen, wo war das damals mit Sicherheit anders? Da ging es viel lebendiger, viel dynamischer zu, da waren viel mehr nicht vorgeplante Beiträge dabei. Und da war sicher auch viel mehr Fragen und Gespräch, was zum Beispiel vom jüdischen Synagogengottesdienst, ich hatte es im Zusammenhang mit Apostelgeschichte auch schon mehrfach angedeutet, da hat es Predigtgespräch gegeben, da wurde die Schrift ausgelegt und dann kam es zum Austausch über das Gelesene und Gehörte und Ausgelegte. Und gerade eben in diesem Zusammenhang, wenn die Frauen dann Fragen haben, dann sollen es echte Fragen sein und nicht Scheinfragen. Zum Segen im Gottesdienst hatte ich in der Predigt zum Thema vom Sinn und Unsinn sogenannter Segnungsgottesdienste schon gesprochen. Wir hatten damals am Beispiel von Abraham und Melchisedek festgestellt, dass ohne Zweifel der in der Ordnung Gottes niedriger Stehende vom Höherstehenden gesegnet wird, schließt definitiv aus, dass am Ende des Gottesdienstes Frauen der Gemeinde den Segen zusprechen. Gleiches gilt natürlich für das Taufen. Der schon erwähnte Tertullian, der wie gesagt selber zeitweise zu einer charismatischen Gemeinde gehörte, wo Frauen sehr breite Rechte hatten, schreibt dazu um 200 nach Christus: Der tolle Übermut von Weibern aber, der sich vermessen hat, lehren zu wollen, wird sich hoffentlich nicht auch das Recht zu taufen aneignen. Außer wenn etwa eine neue Bestie ähnlich der früheren auftreten sollte, sodass wie jene die Taufe vernichtete, nun einmal irgendeine sie aus sich erteilen würde. Diese scharfen Worte des Tertullian legen nahe, dass er der Überzeugung war, wenn eine Frau tauft, ist diese Taufe grundsätzlich gar nicht gültig, weil sie grundsätzlich außerhalb der Ordnung Gottes geschieht. Warum? Sie geschieht aus menschlicher Anmaßung, Tertullian sagt, aus sich. und eben nicht aus Gott. Und in der Taufe ist der wesentliche Handelnde Gott selber. Das ist interessant im Blick auf unseren Bund, wo Frauen Land auf Land ab taufen, um die Taufe so viel Aufhebens gemacht wird. Und die ernste Frage ist, wie viel Prozent dieser Taufen tatsächlich biblisch überhaupt dann gültig sind. Ich stelle es nur mal als Frage in den Raum zum weiteren Nachdenken. Man muss sich schon ein bisschen intensiver Gedanken machen. Es ist kirchengeschichtlich interessant, dass diese geistliche Unordnung durch die Montanisten aufgekommen ist. Wie schon gesagt, eine charismatische Gruppe um 200 nach Christus. Auch in der Neuzeit waren es bezeichnenderweise die Pfingstler. Ich sage ganz bewusst bezeichnenderweise, die von Anfang an Frauen gegen das klare Wort der Schrift ins öffentliche Lehr- und Leitungsamt der Gemeinde berufen haben. Sie waren die Ersten um 1900. Und ich sage es jetzt mal auch ganz bewusst scharf, das ist die Strategie Satans für die Endzeit. Zu dieser Strategie gehört die Verschiebung der Verkündigung weg von der Lehre hin aufs Erleben und aufs Gefühl. Wenn Frauen den Dienst in der Gemeinde übernehmen, den der Herr den Männern zugewiesen hat, geschieht diese Verschiebung automatisch. Man muss im Gesamtzusammenhang dessen, was ich jetzt sage, alle vorausgehenden Predigten zum Wesen von Mann und Frau, zur Schöpfungsordnung, Schöpfungsnatur im Hinterkopf haben und mitsehen. Und weil unsere Männer heute sich alle als Frauenversteher gegenseitig überbieten müssen, werden viele von ihnen noch weibischer als die Frauen. Sehen wir. Werden alle noch sentimentaler und alle noch weicher und alle, na, wie auch immer. Und das, was Gott an Gutem in die Frau hineingelegt hat, führt in die Katastrophe, wenn es in den Ämtern eingebracht wird, die der Herr dafür nicht vorgesehen hat. Ich war damals beim Beispiel Pferd, ihr erinnert euch noch, einen schweren Kaltblutscheier und einen schönen edlen Araber. Wenn ich den Kaltblutscheier auf die Galoppbahn schicke, dann kann ich hinterher die Galoppbahn reparieren, weil der mit seinem Gewicht reißt den Grund, was weiß ich, wie tief auf. Wenn ich den Araber vor den Brauereiwagen stelle, wird der arme Kerl sofort überrollt von seinem eigenen Anhängsel, weil er das nicht packen kann. Das ist eben der Sinn und Zweck von Ordnungen, dass in Ordnungen genau jeder dort an seinem Platz seinen maximalen Segen erreicht und an einem anderen Ort vielleicht nicht nur keinen Segen, sondern Schaden anrichtet. Wenn allerdings das Gute, das Gott in die Frauen hineingelegt hat, an dem Ort entfaltet wird, der Gottes Berufung entspricht, dann dient das gewiss dem Segen der Gemeinde. Ich will zum Schluss jetzt nicht auf die vielen Einzelaufgaben eingehen, in denen sich Frauen in der Gemeinde einbringen können. Das ist ja ohne Zahl, sind im Prinzip alle Aufgaben, die wir nicht gerade von der Bibel her ausgeschlossen haben. Der ganze Rest ist ja ein breites Betätigungsfeld. Und auch hier geht es wieder ums Grundprinzip in diesen Aufgaben. Was ist der schöpfungsmäßige Unterschied von Mann und Frau? Da gilt es nochmal alles, was wir gerade auch zum Thema Ehe und Familie bedacht haben, in Erinnerung zu rufen und auf die Gemeinde zu übertragen. Die verschiedenen Wesensmäßigkeiten von Mann und Frau sollen sich eben gerade auch in der Gemeinde ihrer Art entsprechend entfalten. Die Männer sind verantwortlich für eine klare biblische Lehre und Leitung der Gemeinde. Ich sage es jetzt etwas einfach und kurz um der Zeit willen. Frauen sind dazu da, Geborgenheit, Wärme, Freundlichkeit zu vermitteln. Sag mal schlagwortartig, Männer sind die Köpfe, Frauen die Seelen der Gemeinde. Wenn Männer die Köpfe sind, nicht im Sinne davon, dass nicht Christus das Haupt der Gemeinde wäre, aber darin, dass sie die geistliche Leitungsverantwortung ausüben. Aber Frauen sind die Seele der Gemeinde. Und eine Gemeinde ohne Seele, liebe Geschwister, ist eine furchtbar kalte Sache. Das heißt nicht, dass Männer nicht freundlich, einfühlsam und anteilnehmend miteinander umgehen sollen und auch in der Gemeinde mit den ganzen Geschwistern. Aber bei allem redlichen Bemühen von Männern werden uns die Frauen darin in der Regel weit übertreffen. Ich sehe das immer wieder auch in Gesprächen bei meiner Frau. Obwohl ich mich auch bemühe, von den Geschwistern die persönlichen Anliegen, die familiären Nöte und so weiter mitzubekommen, Anteil zu nehmen, mir zu merken, sehe ich, dass meine Frau sich gerade diese Dinge viel, viel stärker merken kann. Ganz einfach, weil Gott die Frau auf Beziehung hin, auf Anteilnahme geschaffen hat. Das ist ihre Stärke. Wir Männer sind viel stärker sachorientiert. Mir fiel das immer wieder auf, auch in Gesprächen mit verschiedenen Männern. Das ist sicher bei jedem unterschiedlich, aber manche Telefonate zwischen Männern, die laufen ab, hallo, und dann kommt kurz und knackig das Sachthema und dann sagt man Tschüss. So würden Frauen ziemlich sicher nie telefonieren. Frauen sind da anders. Ich habe im Internet gelesen, anhand einer SMS kann man erkennen, ob sie von einer Frau oder von einem Mann geschrieben ist. Folgt anderen Kriterien, anderen Prinzipien der Mitteilung. Ist unterschiedlich. Also, in der Summe, das Leben, auch das geistliche Leben einer Gemeinde wird gerade nicht reicher, wenn Frauen sein wollen wie Männer. Dann wird es ärmer, weil dann der spezifische Beitrag, den nur Frauen als Frauen leisten können, fehlt. Gerade wenn Frauen sich ganz bewusst als Frauen mit ihren persönlichen Stärken und Gaben in die Gemeinde einbringen. Gerade dann dient es zum Reichtum und zum Segen der Gemeinde. Amen.